Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Eine Stunde Liebe. Mit Shanley Anwar.
Wie ist das? Rasiert ihr euch die Achselhaare weg oder lasst ihr sie vielleicht wachsen wie Germany's Next Topmodel-Teilnehmerin Maya?
Diese langen Haare unter deinen Achseln, wow. Rasierst du die nie?
Nein.
Zeig mal. Wow, ich habe erst gedacht, ich sehe nicht richtig.
Wie Nena 1982.
Wow, warum rasierst du dich denn nicht?
Ich finde die schön, aber wenn sie das nicht gut finden, mache ich sie natürlich.
Nee, ich frage nur, habe ich schon ewig lang nicht mehr gesehen.
Ich habe mich vorher noch informiert, so, es gibt auch ein paar Models, die Achselhaare haben. Und ich weiß, ich sollte kommen, wie ich bin, deswegen lasse ich so, wie es ist, bis sie mir was dazu sagen. Das ist jetzt nicht, dass ich sage, oh nee, die müssen unbedingt dranbleiben, sonst bin ich nicht mehr ich.
Maya war 2017 mit dabei. Absolut normschöne, große, blonde, weiße Frau mit so wirklich Minimalhärchen, würde ich jetzt sagen, unter den Armen. Und wie ist das dann wohl erst, wenn man wirklich viel Körperbehaarung hat? Vielleicht auch dunkle Haare, die eben von diesen glatten, westlichen, normschönen abweichen. Und warum sind unsere Haare generell auch sehr politisch? Darum geht es jetzt. Schön, dass ihr dabei seid.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
Wann habt ihr angefangen, eure Haare das erste Mal vielleicht zu rasieren? Im Gesicht, unter den Achseln, im Intimbereich? Ich war vielleicht so 14 oder 15 Jahre alt. Da ging's los mit Beinen fürs Freibad und vielleicht unter den Armen auch noch rasieren oder mit so einer stinkigen Enthaarungscreme entfernen. Und später kam dann noch Waxing und so weiter dazu. Autorin und Journalistin Franziska Sitter-Kuestani, die hat noch viel früher angefangen als ich. Franziska, wie alt warst du da?
Ich war in der Grundschule, da habe ich noch nicht mit Haarentfernung angefangen, aber mit Haarentfärbung, also mit Bleichcreme. Es wurde so ab und zu mal mein kleiner Oberlippenbart kommentiert in der Schule und dann habe ich meine Mutter angefleht, irgendwas dagegen zu unternehmen. Und dann kam eben von meinen iranischen Tanten ein Bleichcreme-Paket zugeschickt und so wurden dann meine Härchen über der Oberlippe zwar nicht blond, aber zumindest so ein bisschen orange, hellbraun und das war dann auch genug für mich.
Jetzt kannst du so darüber lächeln, lachen sogar vielleicht. Es ist eine komische Anekdote, die man vielleicht so erzählt. Aber wenn man sich das mal überlegt, in der Grundschule, womit andere in der Grundschule sonst beschäftigt sind und man selber ist schon da so, okay, wie kann ich mich optisch, da ist irgendwas nicht richtig. Also was war so der Moment? Du hast selber diese Härchen beobachtet oder wurden die kommentiert von außen, dass du gedacht hast, irgendwie macht man sich fast drüber lustig?
Also ich wurde jetzt nie ausgegrenzt wegen meiner Körperbehaarung oder so, aber ich habe einfach sehr früh schon verstanden, dass das ein Problem ist, so gesellschaftlich. Also ich glaube, es waren nicht nur die Kommentare, es war so der ganze gesellschaftliche Modus irgendwie, in dem ich aufgewachsen bin. Da habe ich einfach sehr früh verstanden, es wurde auch kommentiert, aber eher so, ja, warum hast du da so viele Haare? Zum Beispiel auch an meinen Armen und habe irgendwie festgestellt, oh, andere sehen das als nicht normal an und ich möchte mich dieser Situation nicht mehr aussetzen, also arbeite ich halt dagegen. Und irgendwie eine Form von Haarentfernung haben in meinem Umfeld zumindest alle Mädchen betrieben, natürlich nicht so früh und nicht so exzessiv wie ich, aber es war jetzt auch nicht, niemand hat das sozusagen komisch gefunden, dass man diese Härchen entfernt, ja.
Du beschreibst diesen ganzen Weg in deinem Buch Harry Queen und du beschreibst auch, wie dein Bruder beispielsweise schon früh dann dir dann geholfen hat, als es dann mit so Wachsstreifen weiterging und so weiter für die Unterarme, glaube ich, das war so ein Bereich. Eben, du hast das Wort exzessiv schon benutzt. Würdest du sagen, es war dann etwas, was du übermäßig immer im Fokus hattest? Wie ist meine Körperbehaarung? Wie kann ich sie kontrollieren?
Also das war vor allem in meiner Teenie-Zeit, ich beschreibe das so als Körperkontrolle, dass ich sehr stark beobachtet habe, wie funktioniert mein Haarwuchs, wann muss ich da die Haare wie entfernen, damit ich das irgendwie managen kann, in Anführungsstrichen. Wann sieht man welche Körperstelle, wann muss ich sie enthaaren? Das habe ich sehr stark verinnerlicht und sehr stark so betrieben. Das ist heute nicht mehr so, aber in meiner Teenie-Zeit war das eben diese Körperkontrolle, ja.
Eben heute bezeichnest du dich eben selbst als Harry Queen. Da kommt ja so was Royales mit rein. Ich glaube, mit deinem zweiten Vornamen, der auf Persisch Sitter, da heißt ja so viel wie Stern. Man hätte auch Harry Star draus machen können, denke ich. Aber gut, auf jeden Fall ist es eine Aufwertung. Es ist was Zelebrierendes jetzt in dieser Wortwahl natürlich auch da und in diesem Körperbewusstsein, das war eben nicht von Anfang an so. Was glaubst du, wovon war das mit vielleicht auch angetrieben, dass du hast schon das beschrieben, dass du siehst die Blicke der anderen, dieses, dass sie jetzt dich nicht vielleicht lustig machen, aber dass es früh irgendwie dieses Gefühl gibt, ich entspreche nicht eben dieser vermeintlichen Norm.
Ich habe ja dann irgendwann festgestellt, und deswegen, ich schreibe zwar in dem Buch persönlich, aber die persönlichen Stellen sind so ausgewählt, dass ich den Eindruck hatte, es ist irgendwie, es steht in Bezug zu einer politischen Argumentation und es ist vielleicht auch was, ich beschreibe da vielleicht auch Erfahrungen, die eben nicht nur ich gemacht habe. Und da hatte ich das Gefühl, diese Scham ist irgendwie politisch, die ich fühle, weil ich kann ja nichts dafür, dass ich so behaart bin und ich tue damit auch niemandem weh. Also warum schämt man sich überhaupt dafür? Und da kommt man halt schnell zu politischen Fragen. Warum ist es vor allem bei weiblichen Körpern so ein Tabu, Körperbehaarung oder so, stigmatisiert? Was hat das vielleicht auch mit Rassismus zu tun? Also warum ist das für vielleicht nicht weiße Frauen häufiger noch ein Problem oder so? Also es kommen so viele Faktoren dazu oder auch also nicht nur Frauen. Es gibt eben auch rassifizierte Männer, die auch irgendwie strugglen mit ihrer Körperbehaarung und dann natürlich noch irgendwie eine milliardenschwere Kosmetikindustrie, die dahinter steht. Und natürlich auch Schönheitsnormen generell, wie werden die gemacht? Was spielt da eine Rolle? Woher kommen so diese Körperdisziplinierungen irgendwie? Warum sind wir so streng mit unseren eigenen Körpern, so streng mit anderen Körpern auch? Das fand ich dann alles irgendwie ganz interessant. Und ich glaube, das wächst so hinaus über mein kleines Dasein als Harry Queen.
Absolut. Und, ja. Du gehst vom Privaten, vom eigenen Erfahren auf jeden Fall ins große Ganze. Auch die Frage, wovon war das angetrieben in deiner Teenie-Zeit, das kann man auch, glaube ich, übertragen auf die Teenie-Zeit von vielen von uns. Eben das Beispiel Germany's Next Topmodel. Da gibt es eine Szene, die du rausgreifst, wo eine junge Teilnehmerin auch irgendwie Achselhaare noch nicht mal mehr hat, sondern nur noch minimalst, noch nicht richtig zu sehbare Stoppeln vielleicht noch, weil sie eben nicht am Morgen sich rasiert hatte, sondern am Abend davor vor einem Fotoshooting. Also da wird es fast schon absurd, weil es geht gar nicht mehr um Haare, sondern um Haaransatz oder sowas in der Art, muss man fast sagen. Und es geht um die Frage, ob das junge Mädchen das sagt, ja, dann werde ich mich das nächste Mal auf jeden Fall mit einer Taschenlampe ausleuchten. Dieses Beispiel bringst du ja auch. Und das ist ja etwas, was Generationen dann prägt. Das ist eben nicht nur deine eigene Geschichte.
Genau, und da finde ich halt so interessant, weil es gibt ja kein Gesetz, das sie dazu bringt, dass sie jetzt mit einer Taschenlampe ihre Achsel ausleuchten muss oder so. Also es gibt ja sozusagen keine politischen klaren Strukturen, die man so ganz klar erkennen kann. Aber trotzdem war es so selbstverständlich, dass das die Konsequenz ist für sie. Und dass sie, das ist so Teil ihrer professionellen Model-Identität ist, irgendwie da jetzt immer morgens zu rasieren und die Taschenlampe auszuleuchten. Und genauso selbstverständlich habe ich das auch aufgefasst, als ich das gesehen habe und dachte mir, oh Gott, wenn das schon eine Behaarung ist, die sie da hat, die irgendwie ein Problem ist, dann muss ich erst recht meine Achseln ausleuchten nach der Rasur. So.
Und ich finde, du greifst sogar auch noch viel härtere Beispiele auf. Also und beschreibst, wie sehr bestimmte Schönheitsideale in Bezug auf Körperhaare eben wirklich auf Frauenkörper lasten. Und gibt es eine Prominente, ein Model mit einer Monobraue, so nennt man das. Das kennen manche auch von der mexikanischen Malerin Frida Kahlo. Also wenn man quasi zwischen den Augenbrauen auch noch Haare hat. Und das ist das Model Sofia Hadjipantelli. Ihre Eltern sind aus Zypern, sie ist geboren in den USA. Für die sie jetzt nicht kennen, Franziska, kannst du beschreiben, eben was zeichnet dieses Model aus?
Ja, sie hat eben eine sehr starke, dunkle Monobraue. Also eigentlich ist sie eben auch, würde ich sagen, ich würde sie als Norm schön beschreiben. Also schlank, blond auch und helle Haut und so sehr normschöne Züge. Aber diese Monobraue ist irgendwie dasjenige, was irgendwie so aufgefallen ist. Und sie hat dafür, also sie hat auch so Vogue-Kampagnen gemacht und ich glaube bei Rihannas Label auch Fotoshootings und so weiter. Also sie ist auch erfolgreich. Und sie hat aber dafür Mord- und Vergewaltigungsdrohungen bekommen. Und eben nicht nur sie, also es gibt einige Beispiele von eben Frauen, die öffentlichkeitswirksam einen kleinen Teil ihrer Körperbehaarung gezeigt haben und dafür extreme Androhungen bekommen haben.
Wir hören kurz rein in eine Stelle von 2019, wo Sophia in der Sendung Good Morning Britain eben erzählt, dieses minimale Abweichen von der sozialen Norm, diese Monobraue, was das für Folgen hat.
I mean, what's the reaction you get when you walk around the streets?
Oh, yeah, I definitely get a lot of negative reactions.
Do you like the attention that it brings you?
Oh, I don't like the negative attention. I don't think anyone
should...
What do
people
say? I get a lot of death threats.
And really?
Yeah, I do, funny enough. I mean, I guess it's not that funny, but...
People literally threaten to kill you because of your eyebrow.
Yeah, and I think...
So I find that absolutely disgusting.
I think it's disgusting, but then in a way you think, how is it that something, somewhere, someone has told this person that it is so unacceptable to look the way I do that it infuriates them to the point where they have to threaten my life. And I think that really just has to do with this ongoing conversation that we are being brought up in a society that really not only favorites, but encourages people to go down one road. And it's such a fine and, I don't know how to describe it, it's quite a strongly paved road.
Franziska, jetzt hört man Morddrohungen als Reaktion darauf, dass sich jemand die Augenbrauen nicht zupft. Wie kann man das erklären? Warum reagieren da Leute so gereizt?
Ich glaube, dass so ein öffentliches, es ist damit zu tun, dass es ein öffentlicher Schauplatz ist. Also, dass es irgendwie eine Frau ist, die erfolgreich ist und die das irgendwie auf einer öffentlichen Plattform zeigt. Ich glaube, dass das ja auch ein Schauplatz ist für Normen. Und Normen sind, also es kann inspirieren, es kann irgendwie vielleicht auch diese Normen angreifen, indem man so öffentlich was zeigt. Und ich glaube, dann wird es umso stärker umkämpft, diese Normen, weil es geht um eine Repräsentation quasi von bestimmten Normen. Dann glaube ich aber einfach, dass es ja auch darum geht, dass in diesem Normensystem, gerade mit Behaarung, es ist stark verbunden mit Geschlechtervorstellungen. Und dann hat es natürlich auch was Misogynes, Frauenkörper kontrollieren zu wollen, weil es umgekehrt gelesen wird als emanzipativ, wenn man eben als Frau mit einer Norm bricht, körperlich. Das ist, glaube ich, immer so ein Punkt. Also einmal eben diese Öffentlichkeit als Schauplatz für die Verhandlung von Normen und dann aber auch einfach Körperbehaarung bei Frauen ist immer noch so stark stigmatisiert und wird deswegen auch als politisches Zeichen gedeutet. Deswegen kämpft man ja nicht nur gegen die paar Härchen zwischen den Brauen, sondern auch gegen das, was symbolisch quasi damit gezeigt wird, nämlich irgendwie, ich bin eine emanzipierte Frau und ich gestalte meinen Körper so, wie ich möchte. Und zwar auch so, wie es vielleicht nicht der Norm entspricht und nicht dem männlichen Blick entspricht.
Ich finde das so spannend, weil es so im Widerspruch zu dem steht, wofür die westliche Welt nicht jetzt steht, aber wie sich selbst auf jeden Fall definiert, nämlich als hier ist ja die Befreiung der Frau und die Unterdrückung, das ist schon längst Erfolg. 68er, da ist ja sexuelle Revolution und so weiter und so fort. Und Frauen können hier sich im Gegensatz zu anderen Kulturen frei bewegen und sich frei so gestalten und so weiter, entscheiden, wie sie wollen, ihr Leben oder ihren Körper, wie auch immer. Und dann eben merkt man, wenn jemand, das ist das Wichtige wirklich, es ist eine sehr normschöne Person. Du hast noch zwei andere Beispiele von Models, wo jemand ein bisschen Haare an den Beinen hat, wo jemand eben Achselhaare zeigt. Und in dem Moment bricht so eine Wutbahn. Und das klingt für mich fast wie eine Art wirklich kollektive Bestrafung fast. Als ob man sagen will, wir reglementieren das. Es gibt nämlich doch diese klaren, unausgesprochenen Regeln und dann bricht es irgendwie Bahn.
Genau, ja. Also es gibt keine Gesetze, aber es ist definitiv politisch, wenn es eine Bestrafung gibt, wie diese Form der Bestrafung.
Da gehst du auch auf philosophische Theorien drauf ein in dem Kontext. Aber ich will auch nochmal zu einem anderen Bereich, nämlich auch zu der Frage, weil das kommt ja automatisch auf. Wenn wir jetzt über Haare und Körper sprechen, fragt man sich ja, welche Funktion haben sie denn eigentlich? Also wie ist das eigentlich biologisch zu sehen? Warum sind wir Menschen quasi in der Entwicklung zu nackten Affen geworden? Dem gehst du ja auch nach. Hast dich damit auch beschäftigt mit biologischen Zusammenhängen oder Schriften zur Evolutionstheorie?
Genau, also da gibt's, es ist bis heute nicht geklärt, warum der Mensch sein Fell verloren hat. Aber es gibt eben zwei Theorien. Die eine hat mit Schweiß zu tun, die andere mit Ungeziefern. Ja, ich will da jetzt gar nicht so genau drauf eingehen. Ich habe mir dann auch selber noch Theorien überlegt. Aber im Endeffekt, also wenn es darum geht, haben Haare Vor- oder Nachteile, ist es beides. Also es stimmt nicht, dass Körperbehaarung unhygienisch ist per se. Das ist einfach ein Mythos, der sich sehr hartnäckig hält. Aber man kann nicht sagen, dass es so stimmt. Also eigentlich ist es egal. Man kann sich mit beiden Situationen gut waschen, sozusagen.
Und was ich mir mitgenommen habe, viele von uns denken ja immer, Evolution ist wie so eine Treppenstufe. Du gehst immer eine Treppenstufe höher als Menschheitsgeschichte und entwickelst quasi immer weiter irgendwie eine perfektionierte Art oder sowas. Und das fand ich spannend, dass du das nochmal hervorhebst, dass es eben nicht um Perfektion geht in der Evolution, sondern eher teilweise Entwicklungen durch Zufälle entstehen und deshalb auch vielleicht das Verlieren von Haaren jetzt unbedingt gar nicht von krassem Vorteil sein müsste für die Menschheit.
Genau, also das ist natürlich immer so der Drang, auch gerade so Entwicklungen, die lange zurückliegen, in einheitliche Geschichten zu erzählen oder zu verpacken. Und das war lange auch in der evolutionsbiologischen Forschung so, aber ist eigentlich seit den 90ern wird es eben auch von Strömungen in Frage gestellt, dass es tatsächlich alles so immer nur höher, weiter, besser so irgendwie funktioniert, sondern es kann von ganz vielen Zufällen geprägt sein. Es kann auch einfach random sein, dass wir noch an manchen Stellen Haare haben und an anderen nicht mehr. Es kann auch ein Produkt der Anpassung sein. Also viele evolutionäre Entwicklungen sind eher im Hinblick auf Anpassung zu verstehen, als im Hinblick auf irgendwie, ja, wie sagt man das, irgendwie weitere Verbesserung oder
Optimierung,
so.
Irgendwie körperlich.
Optimierung, genau. Ja. Genau, ja.
Und was aber auch interessant ist, ist dann wiederum zu sehen, dass jetzt die Haare nicht nur mit der Zeit immer vielleicht mehr ausgefallen sind, sondern das Haare entfernen selbst gehört, man könnte fast sagen, fast seit der Steinzeit auch zur Menschheitsgeschichte mit dazu. Da beschreibst du irgendwie, spitze Steine oder Muscheln werden verwendet, um irgendwie teilweise Haarpartien loszuwerden. Warum eigentlich? Also warum das Haare entfernen auch so früh?
Ich glaube, das ist einfach, es gab ja ganz, also nicht nur in Bezug auf Körperbehaarung, es gab immer schon so eine Kultur der Körpergestaltung in der Menschheitsgeschichte. Also auch was andere, was irgendwie sowas wie Make-up betrifft oder so. Oder ja, auch Frisuren auf dem Kopf und so weiter. Also irgendwie scheinen Menschen immer schon das Bedürfnis gehabt zu haben, ihre Körper zu gestalten. Und das hatte ganz unterschiedliche Gründe. Mal praktische, weil man eben vielleicht die Haut leichter reinigen konnte. Damals, als es sozusagen vielleicht Medikamente noch nicht so gab und so weiter und so fort. Oder es hatte eben auch so Schönheitsgründe. Aber, oder es sollte eine Zugehörigkeit markieren zu einer bestimmten Klasse, zu einer bestimmten sozialen Gruppe. Also das hatte so ganz vielfältige Gründe. Und trotzdem kann man sagen, zur richtigen Norm, so wie wir es heute irgendwie doch noch kennen, ist die Haarentfernung eigentlich erst so richtig im 20. Jahrhundert geworden.
Und dann ist es ja so, dass die Methoden, die die Menschen sich ausgedacht haben, wie sie ihre Haare entfernen, vor allem früher auch mit großen Gefahren teilweise verbunden haben. Das beschreibst du ja auch. Also kannst du mal diese Methoden benennen, die so fast tödlich enden konnten?
Also das sind tatsächlich auch Methoden, die vor allem im 20. Jahrhundert zu finden sind. Also nicht nur, aber auch. Und zwar zum einen eine Haarentfernungscreme, die Rattengift enthielt. Mhm. Das war in den 30er Jahren und die teilweise zu Muskelschwund führte und zu weiteren anderen Krankheiten. Und dann gab es noch Röntgenstrahlung, die verwendet wurde für Haarentfernung, weil man eben bei der Entdeckung der Röntgenstrahlung festgestellt hat, oh, da fallen auch Haare aus, kann man ja auch vielleicht anders nutzen. Hm. Und genau, und dann eben viele Frauen sich da behandelt haben und in den 80ern wurde dann tatsächlich auch ein großer Teil der Krebserkrankungen bei Frauen auf eben diese Haarentfernung durch Röntgenstrahlung festgestellt, in den USA jedenfalls.
Man kann jetzt nicht sagen, glatte, haarlose Haut sei nur ein westliches Konzept. Du beschreibst beispielsweise auch, wie das Zupfen der Augenbraue in China eine Bedeutung hatte, um dann eine andere Braue quasi weiter oben auf der Stirn, um eine hohe Stirn zu suggerieren, aufzumalen. Also es gibt sozusagen auch in anderen, nicht nur in der westlichen Welt, Konzepte die oder Schönheitsnormen, die irgendwie damit verbunden sind, eben Haarentfernung. Aber du guckst auch in Länder, wo eben vielleicht Haare schon früher anders ja, zelebriert worden sind, akzeptiert worden sind.
Genau, also ich habe jetzt das Beispiel vom Iran genommen, weil das irgendwie natürlich bei mir biografisch auch nahe lag. Da war es eben so, das fand ich sehr interessant, die Fotos zu finden und die Textquellen in der Rajah-Zeit. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus.
Ja.
genau da, also eben eine Monarchie, die bis ins 20. Jahrhundert eben herrschte und die ich überhaupt nicht idealisieren möchte. Die einzige Monarchie, die ich idealisiere, ist die Harry Royalty. aber da gab es eben total interessant, also eben monobraun. Es gab nicht diese ganz klare Zweigeschlechtlichkeit. Also es gab auch, und es gab homosexuelle Praktiken. Und es gab die Monobraue, die wirklich alle Geschlechter getragen haben und den Schnurrbart, den alle Geschlechter getragen haben. Zumindest sieht man das in den Bildquellen des Königshauses zu der Zeit. Und es gab natürlich trotzdem Patriarchat, also deswegen eben nicht idealisieren. Aber man kann relativ gut nachvollziehen, dass sich diese Schönheitsideale veränderten durch den Kontakt mit Europa. Und das fand ich sehr interessant und ich glaube, dass das auf viele Länder zutrifft. Also dass diese eurozentrische Schönheitsnorm sich schon sehr stark ausgebreitet hat. Auch wenn man natürlich nicht sagen kann, dass es nur was Europäisches ist. Aber es lässt sich schon zurückführen auf bestimmte Machtausübungen in Europa und auch auf eine Art von weißer Vorherrschaft.
Eben, also dieses Eurozentristische bedeutet einfach, dass bestimmte behaarte Körper, bestimmte Haarstrukturen, also dicke Haare, dichte Haare, krause Haare, all das beschreibst du ja in Teilen auch, dass das auch eine, ja, im Grunde eine Abwertung dann stattfindet, wenn man halt das eine aufwertet und so weiter. In dem Kontext kommt dann wieder die These ganz klar auf, die auch die Unterzeile in deinem Buch ist, wie politisch am Ende Haare ja sind. Kannst du sagen, woran machst du das fest? Vielleicht auch die rassistischen Tendenzen?
Was die Stigmatisierung von Körperbehaarung, finde ich, oder aus meiner Perspektive historisch sehr stark geprägt hat, ist auch das evolutionäre Denken in Kombination mit Rassentheorie. Weil das nämlich genau zu dieser Schwelle vom 19. bis 20. Jahrhundert so stark gewirkt hat und das politisch ganz klare Funktionen hatte. Das heißt, es war insgesamt die Idee gesellschaftlich stärker verbreitet, vor allem in westlichen Ländern, dass der Mensch vom Affen abstammt. Dann hat man das sich aber zunutze gemacht in bestimmten Rassentheorien, hat gesagt, ja, manche Menschen stammen aber mehr vom Affen ab als andere sozusagen und sind quasi unterentwickelt oder haben eine primitivere Abstammung als andere. Und dafür nutzte man auch nicht nur irgendwie sowas wie Hautfarbe als Argumentation, sondern auch eben Haarstruktur und die Stärke der Behaarung. Und das hatte überhaupt keine wissenschaftliche Grundlage, aber es hatte die Funktion, eben sowas wie Kolonialisierung zu legitimieren und Imperialismus und ganz viele politische, strategische Machtausübungen. Und ich habe das Gefühl, diese Assoziation mit irgendwie Wildheit oder weniger Zivilisiertheit oder so mit Körperbehaarung, die ist irgendwie immer noch präsent und zeigt sich eben in diesem eurozentrischen Schönheitsideal. Weil man natürlich dann umgekehrt argumentierte, ja, diejenigen Rassen in Anführungsstrichen, die eben weniger Behaarung haben und die einen größeren Unterschied zwischen den beiden Geschlechtern haben, was Behaarung angeht, Männer bärtig, Frauen glatt, seien am weitesten entwickelt. Und das waren zufälligerweise die weißen EuropäerInnen. Mhm. So. Was ich ganz oft sehe oder mitkriege, ist diese Beleidigung, die haarige Menschen erfahren, heutzutage immer noch ist, du siehst aus wie ein Affe. Und ich glaube, das ist kein Zufall, dass ausgerechnet das das Tier ist, was dann ausgewählt wird, um irgendwie dann haarige Menschen zu beleidigen. So.
Mhm. Dass das einen Zusammenhang hat. Und es ist eben so, es reicht wirklich in die jetzige Zeit hinein. Das ist ja jetzt nicht nur etwas Historisches, was wir uns angucken, sondern das ist so, die Geschichte hat uns oder viele von uns so geprägt, man hat das internalisiert, vielleicht auch bestimmte Bilder, dass es ja auch heute noch spürbar ist und sichtbar ist. Es gibt so ein prominentes Beispiel, Michelle Obama, da geht es um Haarstruktur, Struktur des Kopfhaares. Die sagt, dass sie sich in den 8 Jahren als First Lady im Weißen Haus neben Barack Obama bewusst immer die Haare geglättet hat. Und das hat sie vergangenes Jahr in der US-Talkshow von Ellen beschrieben.
As black women, we deal with it. The whole thing about, do you show up with your natural hair? You know, braids, y'all. You know, but, you know, as First Lady, I did not wear braids because I thought about it. I was like, it would be easier. Nope, they're not ready.
The former First Lady says that she kept her hair straight so her husband's administration could focus on other issues and not her hair. The Obamas were very cognizant of how much attention was paid to how they looked and how they acted. Because they were black.
Also auch da merkt man wieder, was sagt das eigentlich über die gesellschaftliche Dimension von Haarstrukturen, von Frisuren und so weiter aus. Auch da im Grunde unterstützt das ja deine These, wie politisch Haare sind, dass man halt überlegt, wie gestaltet man sie, um irgendwie in diesem normschönen Gedanken nicht aufzufallen, nicht negativ aufzufallen.
Genau, also gerade beim Afrohaar, ich habe im Buch ja selten das Kopfhaar erwähnt, aber ich habe das Gefühl, bei den Afrohaaren, das ist ein gutes Beispiel, um gerade diese Rassifizierung und Haare als Marker für Rassifizierung zu verdeutlichen. Bis vor wenigen Jahren war es in New York zum Beispiel noch verboten, Afro am Arbeitsplatz zu tragen. Und das zeigt, dass Afrohaare mit Unprofessionalität assoziiert werden, immer noch gesellschaftlich. Und es ist ja nicht nur Michelle Obama, wenn wir uns ganz viele schwarze Frauen, die in der Öffentlichkeit sind, die sehr berühmt sind, anschauen, haben die oft glatte Haare. Also Rihanna oder Beyoncé und so weiter und Oprah Winfrey. Also das ist ein großes Thema bei schwarzen Frauen. Und natürlich ist auch das nicht nur ein Zeichen von irgendwie Anpassung an westliche Normen oder Unterdrückung und so weiter. Es gibt ja immer auch ein gestalterisches Potenzial bei der Entscheidung, wie man seinen Körper zeigt und so weiter. Also ich würde das gar nicht nur darauf reduzieren wollen. Aber es offenbart schon krasse Ungerechtigkeiten, wenn man sich anschaut, was vor allem nicht weiße Frauen, würde ich jetzt mal sagen, tun, um vermeintlich sich anzupassen sozusagen und irgendwie bestimmte Diskriminierungen zu umgehen oder abzumildern. Zum Beispiel die Afrohaare zu glätten, da benutzt man Relaxer, das ist ein Mittel, das auch eben gesundheitlich gefährlich werden kann. Mhm. Also so eine Glättungscreme. dann, also es bedeutet ja eigentlich nur, dass wir in einem System leben, in dem marginalisierte und rassifizierte Menschen einfach so viel tun, damit sie eben irgendwie anhand körperlicher Merkmale nicht mehr diskriminiert oder weniger diskriminiert werden. Und das ist einfach, ja, das ist einfach ungerecht. Und sie versuchen sozusagen irgendwie als wertvoll und schön anerkannt zu werden und müssen dafür viel mehr tun, oft als weiße Menschen.
Das ist nicht nur ungerecht, das ist auch total teuer. Das kostet Zeit, aber auch eben viel Geld. Also wenn wir jetzt von Glätteisen über, jetzt kommen wir wieder weg vom Kopfhaar zu generell Behaarung, Waxing, Rasieren, Lasern, dies, das. Du beschreibst ja auch, man kann ja im Grunde sagen, es ist gesellschaftlich fast gewollt, mit dem eigenen Körper immer unzufrieden zu sein. Das ist dann dieser Kapitalismus-Effekt.
Genau, unzufrieden sein bedeutet eben im Zweifelsfall viel konsumieren, um irgendwie gegen diese Unzufriedenheit zu arbeiten. Also im Falle von Körperbehaarung einfach alle möglichen Methoden auszuprobieren. Da ist es ja so, dass viele Haarentfernungsmethoden sogenanntes habitualisiertes Schönheitshandeln sind, also dauernd wiederholt werden müssen, damit der Effekt aufrechterhalten wird. Also man muss dauernd weiter konsumieren. Und diese Unzufriedenheit ist, glaube ich, was auf eine spezielle Weise wieder weibliche Körper betrifft. Und da ist es wiederum so, dass Frauen in sogenannten Industriestaaten, ich glaube, bis circa 80% der Konsumentscheidungen treffen. Also es ist besonders günstig für sozusagen den Kapitalismus, wenn man es jetzt mal zugespitzt formuliert, dass sie sich so unwohl fühlen in ihren Körpern. Aber was dabei auch mit reinspielt, ist, so beschreibe ich da irgendwie dieses Unbehagen, das alle Geschlechter fühlen irgendwie, weil wir diese Vorstellung haben von Geschlechtsbinarität. Der Mann muss irgendwie größer und breiter sein als die Frau. Er muss mehr Bartwuchs haben als die Frau. Und die Frau muss irgendwie vielleicht eher Diäten halten, eher schmächtig sein. Und also es gibt so ganz bestimmte Vorstellungen davon, wie natürlicherweise ein Geschlechtskörper aussehen muss. Aber man muss ganz viel eigentlich dafür tun, damit er überhaupt so aussieht. Also, aber trotzdem denken wir ja, dass wir damit irgendwas Natürliches tun. Während es eigentlich ja total fake ist. Also genau.
Ich finde es auch spannend, dass du uns teilhaben lässt mit so einem Ranking, beispielsweise der Enthaarungsmethoden, wie du das persönlich erfahren hast, wie du das quasi bewerten würdest, so immer so, wie viel von 10 Punkten gibst du und so weiter. Und beschreibst aber natürlich auch dabei den Weg, wie es bei dir ein Umdenken gab nach und nach in Sachen Haarentfernung. Was würdest du sagen? Was waren da für dich Vorbilder? Was hat dir da geholfen bei diesem Umdenken?
Ja, also ich würde gar nicht behaupten, dass ich jetzt mich total wohl und kraftvoll in meinem Körper fühle. Weil wenn ich hier argumentiere, dass Körperbehaarung politisch ist, heißt es ja nicht nur, dass es gute Gründe gibt, dagegen aufzubegehren und auch mit seinen eigenen Enthaarungsentscheidungen, sondern auch, dass es halt gar nicht so leicht ist, irgendwie das zu ändern oder dass es halt auch Gründe gibt, warum es schwer ist. Dementsprechend bin ich jetzt vielleicht nicht das allerbeste Vorbild oder nicht die Harry Icon, die ich gerne wäre, aber geholfen hat mir auf jeden Fall zum einen die Auseinandersetzung mit Feminismus. Dann habe ich aber viele weiße Feministinnen kennengelernt, die ihre Körperbehaarung haben wachsen lassen. Dann ist mir aufgefallen, okay, wir sind uns in vielen Punkten theoretisch einig, aber irgendwie kriege ich das alles doch nicht so gut hin wie die mit dem Wachsen lassen. Und dann habe ich aber auch viele nicht weiße Vorbilder gehabt auf Social Media. Moshtari Hilal zum Beispiel, die ein tolles Buch über Hässlichkeit geschrieben hat, die aber Künstlerin ist und auch Behaarung gezeichnet hat, so wie ich sie auch an meinem Körper gesehen habe. Das hat mir irgendwie geholfen, meine Behaarung auch so ein bisschen bildhafter zu sehen. Und
fast kunstvoll. Kunstvoll muss man ja sagen, wenn man dann die kleinen Härchen auf den Unterarmen sieht oder auch die kleinen Härchen über den Lippen bei ihr, die sie in diesen Bildern also das ist ja wirklich künstlerisch porträtiert.
Genau, und so habe ich dann irgendwie auch angefangen, wenn ich mal diesen Moment überwinde, wo ich meine Armhaare zum Beispiel anschaue, die ich dann doch habe wachsen lassen, zum Beispiel, dass ich dann nicht denke, oh, das ist irgendwie zu viel, das sieht männlich aus, das sieht hässlich aus, das ist irgendwie eklig. Wenn ich diesen Moment überwinde, dann kann ich die auch wie so Linien sehen eigentlich. Und das hilft mir zum Beispiel persönlich. Mhm. Es hilft mir auch, andere Menschen liebevoller anzusehen, die haarig sind. Das hatte ich früher ganz stark, dass ich, indem ich meinen eigenen Körper für seine Haarigkeit verurteilt habe, habe ich das auch mit anderen Körpern gemacht. Ich glaube aber, es ist ganz wichtig zu verstehen, jeder Mensch, der mit herrschenden Schönheitsnormen bricht, hilft uns allen, auch wenn wir selber noch nicht bereit sind, damit zu brechen. Jeder Mensch, der das tut, trägt dazu bei, dass es eben gesellschaftlich stärker verhandelt wird, dass es wirklich mal zu so einer persönlichen Entscheidung werden kann. Und das wäre ja eigentlich mein Wunsch, dass es wirklich eben nicht mehr so starke Bestrafungen gibt, sondern einfach persönliche Ästhetik werden kann.
Also es ist, glaube ich, was du beschreibst, auf jeden Fall ein Prozess. Es ist jetzt nicht irgendwie, dass du schon irgendwo angekommen bist oder dass man irgendwo ankommen könnte. Ich frage mich halt auch, wie erreicht man eben die Leute, bei denen ja, man spürt, dass sie eben nicht so offen sind für neue Körperbilder. Weil die Harry Icons, die du auch beschreibst, also dass du sagst, was gibt es für Vorbilder, Menschen, die ihre Haare wirklich feiern, öffentlich zeigen, auf Social Media beispielsweise, Körperkunst fast gestalten, indem sie Formen wellenartig vielleicht sogar in ihre Brusthaare bringen oder auf ihren Arm und so weiter, also oder auch die Augenbrauen vielleicht anders feiern. Also es ist ja wirklich so ein Zelebrieren, das ist so die höchste Form vielleicht. Aber es gibt halt eben die Leute, die dann diesen ganzen Hass dann auch äußern, gegenüber solchen Harry Icons. Und ich frage mich, die diesen Hass äußern, die haben es ja, weißt du, wie erreichen wir die eigentlich? Also, dass die einfach mal verstehen, also warum muss man jemanden anfeinden für seine Entscheidung, wie er oder sie den Körper gestalten möchte?
Das ist eine schwierige Frage. Ich wünschte, ich hätte eine Antwort darauf. Ich kann mir vorstellen, also was für mich als Argumentation sehr gut funktioniert, ist eben dieser Punkt. Ich meine, mir haben zum Beispiel Menschen geholfen, die nicht eben dieses, wir müssen unsere Natürlichkeit feiern, Dinge irgendwie mit ihren Haaren gemacht haben, weil es gibt keinen Naturzustand des Körpers. Ich habe ja schon gesagt, es gab immer schon so eine Gestaltungspraxis, sondern die Menschen, die ihre Körperbehaarung auch gestaltet haben. Zum Beispiel eben, wie du sagst, mit Gel-Ornamente in die Brusthaare oder so malen. Das muss man natürlich nicht immer so machen, aber es ist irgendwie, finde ich, eine inspirierende Form, weil es auch zeigt, dass es kreativ ist. Und indem wir uns diese Kreativität verwehren, tun wir uns, damit zitiere ich jetzt Alok, eine nicht-binäre Person, Comedian, Autorin. Und Alok sagt eben, diese Kreativität zu verwehren ist was wir zuallererst uns selbst antun. Und das tut sich eigentlich jeder Mensch an, der Hass gegenüber Menschen äußert, die ihre Körper auf diese Art und Weise gestalten. Weil, wie ich ihm schon gesagt habe, es ist eigentlich zum Vorteil für uns alle, wenn diese Normen aufgelockert werden. Also jede Person, die hat irgendwie eine Art von Struggle mit ihrem Körper, ob sie es sich eingesteht oder nicht. Und je mehr Vielfalt gesellschaftlich anerkannt ist, desto einfacher wird es für jeden Menschen auch mit seinem oder ihrem Körper umzugehen. Ja, aber ja, ich weiß auch nicht, dadurch, dass es politisch ist, ist es natürlich auch schwierig, da jetzt individuell ranzugehen. Und dadurch, dass es natürlich eben nicht nur um Haare geht, sondern immer auch um das Patriarchat verteidigen oder so. Also das ist natürlich schwierig dann, damit jetzt ganz bestimmte, sehr hasserfüllte Menschen zu erreichen. Mhm. Ja.
Aber es ist auf jeden Fall ein erster Schritt, Menschen ein bisschen eine andere Denkperspektive zu ermöglichen, finde ich schon. Und wer da mehr Anreize kriegen möchte und auch mehr davon überhaupt erfahren möchte, wie das ist mit der Geschichte. Es gibt so ein bisschen Kulturgeschichte der Körperbehaarung, es gibt biologische Aspekte, es gibt politische Aspekte, es gibt eine große Vielfalt in dem Buch Harry Queen von Franziska Sitter-Kuestani, das ja jetzt ganz frisch rausgekommen ist. Danke für den Besuch in Eine Stunde Liebe.
Vielen Dank.
Im Liebestagebuch erzählt uns Milan jetzt etwas, ja, was viele oft eher verheimlichen und nicht offen drüber reden. Es geht um das Thema Geschlechtskrankheiten und das ist ja echt wirklich ein Thema, was wir öfter besprechen sollten, wo wir uns selber auch dran erinnern sollten, wie wichtig es ist, sich regelmäßig testen zu lassen, wenn man wechselnde GeschlechtspartnerInnen hat. Und ja, ich sag schon mal vorab, danke Milan, dass du diese Erfahrung mit uns so offen teilst.
Ich musste heute Morgen nach längerer Zeit mal zum Arzt, weil ich tatsächlich bei mir so seit ein paar, ja doch, jetzt tatsächlich Wochen im Analbereich einen Schließmuskel wie so eine Art Pickel gefühlt hat. Und ich habe erst gedacht, naja, ob das vielleicht ein Rasierbrand ist oder so. Aber es ging und ging dann nicht weg und auch meinem Freund ist es aufgefallen. Und da habe ich ein bisschen gegoogelt, wie immer, von nichts bis Krebs war alles dabei. Aber es war dann so ein bisschen, es stellte sich dann schon raus, also wahrscheinlich wird es eine Geschlechtskrankheit sein. Das hatte ich ehrlich gesagt auch vermutet. Und der Besuch heute Morgen beim Proktologen hat dann bestätigt, ja, ich habe tatsächlich Feigwarzen, was ja ein Symptom von einer HPV-Infektion ist. War mir auch so nicht bewusst. Ich musste dann auch nochmal meine Mutter fragen. Ich bin tatsächlich leicht über das Alter hinaus, wo man gegen HPV geimpft ist und entsprechend sagt er, dass ich wahrscheinlich ein Virusträger bin, wo ich erstmal dachte, oh schön, man kennt sich ja dann doch nicht so aus. Er sagte, das ist sei aber wohl besonders unter erwachsenen Menschen relativ weit verbreitet. Wäre einfach eines der häufigsten Viren, das beim Geschlechtsverkehr übertragen werden kann. Und es ist auch überhaupt nichts Schlimmes. Also ich könnte mich jetzt noch impfen lassen, mache ich wahrscheinlich auch dann gegen die restlichen HPV-Viren, da gibt es unterschiedliche. Was aber dann weniger schön ist, ich bin mal gespannt, wie es dann wird. Man muss tatsächlich Feigwarzen operativ entfernen lassen. Das heißt, die werden dann wirklich einmal weggeschnitten. Ja, das ist irgendwie so ein Thema, was man dann leider mit der offenen Beziehung doch öfter hat. Also Geschlechtskrankheiten, ich meine, sie gehören dazu, aber man fragt sich dann manchmal so ganz kurz, boah, das ist schon echt anstrengend, ob einem das dann so wert ist. Da man muss einfach regelmäßig sich testen lassen, aufmerksam sein und eben sich auch informieren. Es ist eben wirklich so, dass man oft nur vielleicht Chlamydien, vielleicht HIV so als Thema auf dem Schirm hat, aber es gibt wirklich dann leider doch mehr Geschlechtskrankheiten, als man denkt. Und ja, das muss man dann testen lassen. Schön ist es nicht, aber ich bin auf jeden Fall froh, dass ich jetzt beim Arzt war. Aber man hätte es auch wirklich einfach als Rasierpickel abtun können. Er sagte auch, das kann tatsächlich verschwinden, aber im schlimmsten Fall, passiert selten, aber könnte es bösartig werden. Das wäre dann eher unangenehm. Es ist nicht eine wirklich schlimme Operation. Sie dauert wohl auch nur 10 Minuten, erfolgt aber trotzdem unter Vollnarkose. Nee, also ich glaube, es ist kein super schlimmer Eingriff. Was halt jetzt aktuell einfach blöd ist, ich bin eigentlich morgen verabredet mit dem Pärchen, was ich regelmäßig treffe. Und ja, bei denen werde ich es dann auf jeden Fall jetzt auch gleich ansprechen und eine Nachricht schicken, dass sie auf jeden Fall Bescheid wissen. Genau, und dann muss ich einmal abklären, wie wir damit umgehen. Die Viruslast ist einfach aktuell hoch und natürlich muss man da dann jetzt auch verantwortungsvoll sein. Ich werde es jetzt eh für immer tragen. Das kann einfach passieren. Es ist ein bisschen wie ein Herpesvirus, den man auch in sich trägt. Und er kann ausbrechen, er kann sich übertragen. Man kann nicht viel dagegen machen, außer eben, dass der andere oder die anderen geimpft sind. Was aber eben wirklich nicht alle sind. Und ab einem bestimmten Alter ist die Impfung auch nicht mehr sinnvoll. Das ist halt jetzt so ein Thema, wo ich gerade so ein bisschen mit mir hadere. Es ist immer scheiße, wenn man irgendwas in sich trägt, was nicht wirklich schlimm ist, aber was man halt einfach übertragen kann, was dazugehört. Ja, und eigentlich sagt man, es wird nur bei ungeschütztem Geschlechtsverkehr übertragen, den wir eh nie haben. Deswegen, ich denke eigentlich, dass die Gefahr relativ niedrig ist. Wir hatten das Thema tatsächlich schon mal, dass wir im Nachhinein festgestellt haben, da hat jemand eine Infektion. Ich weiß auch gerade gar nicht mehr wer. Und dann konnten wir das total gut kommunizieren. Die sind da auch beide total aufgeklärt. Aber ja, ich werde es ihm vorher schreiben, aber es ist einfach, das ist nie eine schöne Konversation. Auch wenn ich weiß, dass die beiden verständnisvoll sein werden, aber es ist halt total wichtig, finde ich, zu informieren. Also ich hatte jetzt zum Glück sonst in letzter Zeit niemand anders, wo ich irgendwie informieren müsste, aber ja, das ist immer so ein bisschen ärgerlich. Aber ich denke, wir können damit gut umgehen und ich weiß auch, und das ist vielleicht dann auch schön, ich weiß auch, wir werden uns treffen, selbst wenn wir sagen, an dem Abend gibt es dann keinen Sex, was ja auch schön ist, wenn das auch irgendwie eine Verbindlichkeit ausmacht.
Ja, ein sehr ehrliches Liebestagebuch diese Woche von Milan. Und zum Schluss habe ich noch eine Hörempfehlung für euch. Immer bei den gleichen Punkten in Streit geraten, so die eigenen Leistungen klein machen, vielleicht eifersüchtig werden. Warum ist das so, dass wir so wiederkehrende Muster haben? Darum geht es im neuen Psychologie-Podcast Wie wir ticken von Bayern 2, Radio Wissen und SWR 2 Wissen. Da gibt es nämlich Antworten auf solche Fragen. Der Podcast nimmt euch mit zu der wirklich wunderbaren Welt der Psychologie, das Ganze sehr lebensnah und wissenschaftlich fundiert erklärt. Zum Beispiel, wie sich Intelligenz fördern lässt, wie wir Wut auch als produktive Kraft nutzen können. Und wann es in Ordnung sein kann, zum Beispiel auch ein schwieriges Thema vielleicht mit den eigenen Eltern zu brechen. Damit wir das alles besser verstehen und so ein bisschen auch verstehen, wer diese Person ist, die uns da jeden Tag im Spiegel anschaut. Den Link zu Wie wir ticken, den findet ihr in unseren Shownotes. Das war's. Ich bin Shanley Anwar. Ich danke euch wie immer fürs liebevolle Lauschen.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe. Jeden Freitag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.